Diga. Gott, wir sind heute Morgen hier zusammen, um dein Wort zu hören, um zu hören über dich, die Wahrheit von dir zu hören, die Wahrheit anzunehmen. Herr, wir sind nicht gekommen, um eine Rede anzuhören, sondern es ist die Auslegung deines Wortes, Herr. Es ist dein Wort für uns persönlich, Herr. Gott, ich bete, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Ich glaube, dass du reden möchtest heute Morgen. Gott, ich bete, dass du mich führst, Herr, dass wirklich du im Mittelpunkt stehst dieses Morgens, Herr. Du sollst verherrlicht werden. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Und kein Mensch und kein Sänger, kein Musiker, kein Prediger soll im Mittelpunkt stehen. Hilf uns, dich heute Morgen anzunehmen und auf dich zu antworten, Herr. Amen. Für uns Christen ist es immer wieder eine entscheidende Frage, wer oder wie ist Gott? Da kannst du gerade mal klicken, Anne. Und Gary Larson hat eine Antwort darauf gefunden. Gary Larson ist ein Cartoonist aus Amerika, die vielleicht nicht unbedingt unserer Vorstellung von Gott entspricht. Hier könnt ihr das sehen. Gott an seinem Computer. Gary Larson hat ein nicht ganz so optimistisches Bild von Gott. Auf der Taste steht Smite und seine Finger schwebt darüber. Smite heißt so viel wie zerschmettern. Ja? Und dieses Klavier hängt wie ein Damoklesschwert über dem Menschen. Das ist nicht unser Ansatz, das ist nicht, wie wir Gott sehen, aber ich finde es immer ganz interessant. Er hat verschiedene Gott-Cartoons gemacht und es ist ganz interessant zu sehen, welche falschen Gottesbilder gibt es. Ja? Das ist eins davon, derjenige, der bloß darauf wartet, uns platt zu machen. Klick das nochmal weg, sonst brennt sich das hier so ein. Gerade zurückklicken. Gott ist unbeschreiblich. Das ist die erste wichtige Wahrheit, die wir heute Morgen hören können. Gott kann man nicht wirklich beschreiben. Gott ist viel höher und größer, als wir uns vorstellen können. Ja? Gott hat uns gemacht und unser Gehirn hat bloß eine begrenzte Kapazität, Größe und Höhe und Heiligkeit zu erkennen und wahrzunehmen. Und Gott ist größer, als unser Gehirn in der Lage ist, es zu erfassen. Deshalb ist es auch schwer, eine Predigt über Gott zu schreiben. Man kann eigentlich keine allumfassende Predigt über Gott schreiben. Würde man ein Buch verfassen, das der Größe Gottes gerecht werden sollte, müsste man eine ganze Ewigkeit schreiben und man würde nie fertig werden. Ja, das ist auch, was einer der Neutestament-Autoren sagt. Wenn wir über Jesus und alles, was er gesagt hat und getan hat, schreiben wollten, dann würden wir alle Bibliotheken dieser Erde füllen. Ja? Also wie schreibt man eine Predigt über Gott? Man schränkt sich ein. Ja? Ich habe mich eingeschränkt. Ich meine, ich bin schon limitiert, ja, aber ich habe mich auch thematisch eingeschränkt. Man versucht nicht, ihn vollständig zu erklären, sondern man proklamiert eher die Wahrheit über ihn. Wahrheiten über ihn. Sozusagen Lobpreis ohne Musik. Also jetzt ist nicht einfach nur eben bei Lobpreis und jetzt ist die Predigt, sondern jetzt ist Lobpreis Teil 2. Jetzt geht's richtig los mit Lobpreis. Also nichts gegen das Lobpreisteam. Die Wahrheit proklamieren. Und ich habe versucht, mit einem Filter vorzugehen. Wie kann ich Gott, das Thema Gott irgendwie einschränken, so dass es die Wahrheit über ihn proklamiert, aber mich nicht überfordert und euch nicht überfordert? Und ich habe dann gebetet und habe gefragt, Gott, wie kann ich das darstellen? Und mir ist so ein Gedanke gekommen. Und zwar ist mir aufgefallen, in Bezug auf Gott kommt sehr häufig die Zahl 3 vor. Ja, die Zahl 3. Und ich habe einfach diesen Filter auf die Bibel gelegt und habe mal alle, nicht alle, aber die Hauptstellen, die mir eingefallen sind, wo es um Gott und die Zahl 3 geht, mir angeguckt. Und das ist heute auch die Predigt. Es geht um Gott und die Zahl 3. Ja? Erster Punkt. Ein Gott, 3 Zeitangaben. In Hebräer 13, Vers 18 steht, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, wir haben 3 Zeitangaben. Gestern, heute und in Ewigkeit. Was heißt es? Gott ist unveränderlich. Ja, er verändert sich nicht. Er ist der Gleiche. Er ist derselbe. In Malachi 3, Vers 6 sagt Gott selbst über sich, denn ich, Yahweh, ich verändere mich nicht. Bei einem Menschen ist es eine schlechte Eigenschaft. Ja, weil wir nicht perfekt sind. Ja, wir müssen uns fortwährend verändern, aber bei Gott ist es eine gute Botschaft, dass er sich nicht verändert. Gott ist perfekt und er bleibt immer gleich. Gestern, heute und in Ewigkeit. Was heißt das? Wir können ihm vertrauen. Ja? Wenn er was sagt, dann hält er das auch. Unser Gott ist noch genauso stark wie zur Schöpfung. Unser Gott ist heute noch genauso stark, als er das Meer, wie damals, als er das Meer teilte. Der gleiche Gott mit der gleichen Kraft. Er ist immer noch heute genauso stark wie damals, als er Jesus aus dem Grab wieder hat aufstehen lassen, nach 3 Tagen tot. Das ist ganz schön kraftvoll. Und es ist ganz schön gut, dass unser Gott nicht damals nur stark war und heute nicht mehr, sondern seine Kraft und seine Stärke ist unveränderlich und er ist heute noch genauso stark und kraftvoll. Gott ist treu. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Davor steht drin, wenn wir uns abwenden, wendet er sich von uns ab. Aber wenn wir untreu sind, er bleibt trotzdem treu. Das heißt, wenn wir umkehren zu ihm, dann rennt er nicht weg, sondern dann bleibt er da und er ist da mit seinen offenen Armen. Gott ist unveränderlich. Vielleicht bist du heute Morgen mit Zweifeln in den Gottesdienst gekommen. Kann Gott mir wirklich helfen? Ist ein so ein Zweifel, der vielleicht in deinem Herz nagt. Ein schlimmerer Zweifel ist vielleicht, will Gott mir überhaupt helfen? Bin ich gut genug, um Hilfe von ihm anzunehmen? Wenn das dein Zweifel ist, wenn das deine Gedanken und deine Ängste und Sorgen sind, dass Gott nicht kann, will oder du nicht gut genug bist, dann erinnere dich doch mal an die Geschichten im Alten Testament. Gott war damals genauso, wie er heute ist. Gott hat damals sein Volk, wenn es untreu wurde, immer aufgerufen, kehrt um zu mir. Wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr meinen Segen nicht mehr haben. Kehrt um zu mir. Und wenn ihr die Geschichten lest, wenn sie umgekehrt sind, Gott hat sie dankend angenommen und hat gesagt, ihr seid mein Volk, ihr seid meine Kinder, ich werde euch segnen. Yes. Wenn du heute Morgen irgendwie das Gefühl hast, mein Gott heute ist nicht der gleiche gnädige, treue und kraftvolle Gott wie der Gott, den ich im Alten Testament erlebe, auch im Neuen, dann nimm dir jetzt in diesem Moment Zeit und sag, Gott, vergib mir, wo ich dir nicht glaube, wo ich dir nicht vertraue und wo ich gedacht habe, du bist schwach oder hast keine Lust oder ich bin zu schlecht. Ich glaube Gott, du bist unveränderlich. Mach das jetzt. Also Gott ist unveränderlich. Ein Gott, 3 Zeitangaben. 2. Punkt. Ein Gott, 3-mal heilig. Ich lese euch mal diese super coole Bibelstelle vor. Jesaja 6, Vers 1 bis 4. Ich habe die ein bisschen runtergekürzt. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich, Jesaja, den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Und ein Engel rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Gott ist heilig, heilig, heilig. In Hebräisch gibt es kein Ausrufezeichen. Wenn man etwas anzeigen wollte, dass es laut geschrien wird, was dieser Engel dem anderen Engel zugerufen hat, dann hat man es 3-mal wiederholt. Ja? Ihr könntet auch im Neudeutsch schreiben, heilig, dick gedruckt, groß geschrieben, mit 10 Ausrufezeichen hinten dran. So wie Felice das vielleicht schreiben würde, mit ganz vielen I. Gott ist heilig, heilig, heilig. Okay? Und das Gegenteil von Gottes Heiligkeit ist die Sünde. Die beiden vertragen sich nicht so richtig. Ja? Die Heiligkeit Gottes und Sünde stehen sich punktgespiegelt, diagonal gegenüber, diametral. Dankeschön, Moritz. Ein kleiner Applaus für Moritz. Diametral gegenüber. Gott und Sünde sind unvereinbar. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Steht, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. In Gott ist keine Finsternis. Gott ist Licht pur. Ich weiß nicht, ich glaube, beim Encounter Weekend hat jemand gesagt, die Sonne ist das hellste Licht, das wir uns vorstellen können. Und trotzdem ist die Sonne voller dunkler Punkte. Ja? Gott ist ohne Finsternis. Gott ist sehr viel heller als die Sonne. Sünde, Finsternis findet keinen Platz in ihm. Stellt euch einen Schwamm vor. Ihr lauft auf der Straße, ja, und ihr lauft so entlang und auf dem Gehweg, da liegt ein Schwamm. Dieser Schwamm ist ausgetrocknet, er ist so hart mit so grauen Flecken dran. Jeder hat schon mal so einen ganz ausgetrockneten Schwamm gesehen. Und er liegt so auf dem Boden rum und ihr lauft an ihm vorbei und auf einmal hört ihr was rufen. Imi, imi, imi. Und ihr denkt euch, was ist denn jetzt los? Guckt um euch rum und guckt den Schwamm an und merkt, dieser Schwamm, der ruft, was ruft er denn? Und geht weiter runter, dass ihr ihn besser versteht. Und er ruft, seht her, ich bin im Wasser. Keiner hat so ein gutes Verhältnis zum Wasser wie ich. Ja? Dieser Schwamm, der liegt da trocken, fleckig, hart und ruft, ich bin im Wasser, ich habe eine super Beziehung zum Wasser. Also abgesehen davon, dass Schwämme nicht reden können, außer bei SpongeBob. Dieser Schwamm ist entweder geistesgestört oder er lügt. Ja? Also es gibt entweder, er ist total, also er sieht die Wahrheit nicht oder er verleugnet die Wahrheit und erzählt mir Mist. Verena, geht es mit dem Übersetzen so? Ja? Okay. Der Schwamm liegt da und ruft, ich bin im Wasser, ich habe eine super Beziehung zum Wasser, aber ganz offensichtlich liegt er im Trockenen und hat keine Ahnung von Wasser. Und das ist, was diese erste Johannesstelle sagt. Ja? Wenn du in der Finsternis wandelst und behauptest, dass du mit Gott, der reines Licht ist, Gemeinschaft hast, dann lügst du. Du musst im Licht wandeln, damit du eine Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Also der Schwamm ist so, wie wenn wir entscheiden zu sündigen, ein Leben der Sünde zu leben. Und behaupten dann, zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung. Ich sündige zwar, aber Gott, ja, der ist gnädig. Zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung. Ich wandle im Licht und habe Gemeinschaft mit ihm. Nee, Sünde steht zwischen uns und Gott. Sünde ist ein Problem. Sündigen, das habe ich letztens in der Predigt gehört, eine super Predigt. Sündigen bedeutet nichts anderes, als unsere Beziehung mit Gott zu unterbrechen und uns abzuwenden von ihm. Ja? Wenn ich entscheide, gegen Gott zu sündigen, wenn ich entscheide, ihm nicht gehorsam zu sein, sage ich, okay, Gott, das war's jetzt mal, ich tue jetzt meine Sünde und ich unterbreche die Gemeinschaft und die Beziehung zu ihm. Wie ein Schwamm, der sich entscheidet, nicht mehr im Wasser sein zu wollen. Der trocknet aus, wenn er sich vom Wasser, hier unser Bild für Gott, abwendet. Frage an euch, was glaubt ihr, wer oder was ist das Hauptproblem des Sünders? Ich werde es wiederholen für die MP3. Was glaubt ihr, das Hauptproblem des Sünders? Wer oder was ist das Hauptproblem? Bitte? Er merkt gar nicht, okay, also Unwissenheit. Wer oder was ist das größte Problem? Ja, wir sprechen nicht von einem der Probleme, sondern das größte Problem, was man sich vorstellen kann. Die Scham, okay. Stolz. Bitte? Unwissen, dass es da eine Konsequenz gibt, okay. Er wendet sich von Gott ab. Ah, sie flüstern da schon ein bisschen, die beraten sich, was vielleicht das größte Problem ist. Die Schwierigkeit, wieder rauszukommen, das sind alles Probleme, aber das ist nicht das größte Problem. Er selbst könnte sein größtes Problem sein. Nein, er ist ein mini kleines Problem gegenüber dem Problem, das ich im Kopf habe. Oder das die Bibel nennt. Soll ich es auflösen? Der Zorn Gottes ist das Problem. Hey Anne, nichts verraten. Der Zorn Gottes ist das Problem des Sünders. Das Problem ist, Sünde lässt Gott nicht kalt. Gott reagiert auf Sünde und seine Reaktion auf Sünde ist gerechter Zorn. Und dieser gerechte Zorn ist ein echtes Problem. Ich lese mal ein paar Stellen vor, einfach um euch ein bisschen Unbehagen zu bereiten. Unbehagen, das bei Sünde einfach entstehen sollte. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also alle, die Jesus Christus nicht haben, leben unter dem Zorn Gottes. Und wenn jemand Jesus Christus nicht annimmt, dann bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Und das ist problematisch, weil der Zorn Gottes einen Effekt hat. Das Klavier. Römer 1,18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ungerechtigkeit heißt, man hat kein gutes Standing vor Gott. Man ist nicht gerecht vor Gott. Ja? Das heißt, wenn ich Jesus Christus nicht annehme als meinen Herrn und dadurch Rechtfertigung erfahre, dann ist der Zorn Gottes auf mir. Kolosser 3, Vers 5 bis 7. Tötet nun eure Glieder, liebe christliche Brüder übrigens, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Okay? Also der Zorn Gottes ist die Folge von Ungehorsam und von Sünde. In anderen Worten, wenn du ein Leben in Sünde willst, statt einem Leben der Nachfolge, hast du ein Problem und dein Problem heißt Gott. Okay? Also das letztendliche Problem unserer Welt ist der gerechte Zorn Gottes. Der gerechte Zorn Gottes hat zur Folge, dass wenn dieser Zorn auf dir lastet, du in ewige Verdammnis gehen wirst. Also Zorn Gottes ist nicht einfach nur, ich habe ihn verärgert und gehe dann in den Himmel, sondern Zorn Gottes heißt, keine Chance. Ich sehe da hinten so einen Busch durch den Raum rollen. Also unser Problem ist Zorn Gottes, okay? Dritter Punkt. Ein Gott, drei Personen. Also wir haben ein Gott, drei Zeitangaben, ein Gott, dreimal heilig und ein Gott, drei Personen. Wir haben einen Gott, der sich uns in drei Personen offenbart. Ihr habt da so ein Schaubild. Alle Schaubilder zum Thema Dreieinigkeit sind lückenhaft und sind nicht allerklärend. Aber das ist die christliche Lehre, dass Gott einer ist und dass er sich in drei Personen zeigt, in Jesus Christus, in dem Vater und in dem Heiligen Geist. Die drei unterscheiden sich voneinander in ihrer Person, aber sind alle drei Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und es ist ziemlich genial. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn, um die Strafe für unsere Sünden, seinen Zorn, auf sich zu nehmen und uns vor Gott, dem Vater, gerecht zu sprechen. Also Gott, der Vater, schickt Gott, den Sohn, auf die Erde, um uns von dem gerechten Gotteszorn zu befreien. Und dann geht's weiter. Gott, der Sohn, geht zurück in den Himmel und sendet uns Gott, den Heiligen Geist, herunter, damit wir in der neu erlangten Heiligkeit, neu erlangten Gerechtigkeit durch den Tod am Kreuz, um das aufrechterhalten zu können, dadurch, dass der Heilige Geist, Gott selbst, in uns wohnt. Ich finde es genial. Also ich finde, das ist ein ziemlich guter Clou, den er sich da ausgedacht hat. Er legt Zorn über die Sünde und über jeden, der sündigt. Dann findet er einen Weg, er schickt seinen Sohn, kommt selbst als Mensch auf die Welt und dann macht er alles klar für uns und dann geht er wieder in den Himmel und schickt uns die dritte Person, den Heiligen Geist, damit wir da drin weiterleben können. Ich finde es super genial. Gott wendet seinen Zorn von uns ab, indem er die Strafe selbst auf sich nimmt und hilft uns dann, straight zu bleiben. Das ist einfach gut. Gott ist eben nicht nur der gerechte, zornige Richter, sondern Gott ist auch der barmherzige Vater. Wir werden auf Jesus, den Sohn, und auf den Heiligen Geist in den nächsten Predigten noch genauer eingehen. Wir gucken uns heute Gott, den Vater, an. Gott ist ein liebender Vater. Aus Liebe zu uns Menschen hat er einen Weg gefunden, uns mit sich zu versöhnen. In Epheser 2, Vers 4 lesen wir, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist die Vaterliebe Gottes, dass er alles hingegeben hat für uns, damit wir mit ihm zusammen sein können. Da steht in Epheser 2, 4. Also die Lösung zum Problem des Zornes Gottes ist die Gnade des Vaters. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott liebt dich, durch seine Gnade wirst du gerettet. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Gott liebt dich, durch seine Gnade wirst du gerettet. Wow, wir haben hier eine ganze Gemeinde voll mit Predigern. Du hast eben schon deinem Nachbarn die Wahrheit gepredigt. Gott liebt dich, durch seine Gnade bist du gerettet. Der gerechte Zorn Gottes wird aus Gnade von dir weggenommen. Das ist das Coole, dass Gott uns nicht zu seinen Schöffen oder Gerichtsdienern macht, sondern Gott macht uns, wenn wir Christen werden, zu seinen Kindern, zu seinem Sohn, zu seiner Tochter. Gott ist Vater und Gott zieht uns zu sich als unser Vater. Er ist ein gnädiger Vater, der uns zu seinen Kindern macht. Er heißt uns willkommen wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das steht in Lukas 15, Verse 20 folgende. Dort heißt es, als der Sohn, der gesündigt hat und sich abgewandt hatte von seinem Vater, als der Sohn aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Und später heißt es, und er sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist Gottes Vaterreaktion auf jeden Sünder, der umkehrt und zu ihm kommt. Nicht erst zack, 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 du hast das schlecht gemacht und dann schlachten wir für dich ein Hühnchen, sondern Gott kommt dir entgegengelaufen, wenn du dich umdrehst zu ihm. Und er umfasst dich und er küsst dich. Und er ruft seine Diener und sagt, bringt den Mantel, bringt den Ring, bringt die Sandalen und schlachtet das fette Kalb und wir werden eine Party feiern. Lasst uns fröhlich sein. Das ist Gottes Herz, wenn er an Sünder denkt, die umkehren. Yes. Gott ist ein guter Vater. Bring mir mal einfach Eigenschaften eines guten Vaters. Nicht alle auf einmal. Reich, okay. Reich an vielen Dingen. Was noch? Liebend, klar. Weiter. Aufmerksam. Verständnisvoll. Treu, okay. Geduldig, okay. Bitte? Stark, okay. Ich verstehe euch nicht, aber ich lese mal noch ein paar Sachen vor, die mir eingefallen sind und ihr nickt einfach, okay. Ein guter Vater ist fürsorglich. Er ist liebend, geduldig, herzlich, konsequent. Er ist beschützend, verantwortungsbewusst. Er ist stark, nicht nachtragend, gütig, verständnisvoll, anwesend und. Dass Gott dein Vater ist, bedeutet auch, dass er immer anwesend ist. Das ist die Eigenschaft eines guten Vaters, dass er für dich da ist. Also Gott ist der Prototyp des guten Vaters eigentlich. Ja, wie steht es mit dir, mit deiner Beziehung zu deinem leiblichen Vater? Ich weiß es nicht, du weißt es genau. Wie ist es mit deinem Vater? Vielleicht war dein Vater nicht gerade ein guter Vater. Ja? Vielleicht war er sehr selten da. Vielleicht war er ungeduldig mit dir. Vielleicht war er unfair. Vielleicht hat er nie erkannt, wie kostbar du bist und hat Dinge mit dir getan, die einfach nicht würdig sind. Einem Menschen. Diese Dinge, die wir erleben mit unserem Vater, die prägen unser Gottesbild. Und sie reißen tiefe Wunden in unser Herz. Und es bleiben tiefe Lücken übrig. Weil Gott dein Vater ist, möchte er heute Morgen diese Lücke füllen. Er möchte die Verletzung, die dein Vater in deinem Leben ausgelöst hat, möchte er heilen und möchte das ausfüllen und möchte für dich der gute Vater sein, der dein leiblicher Vater nicht sein konnte, vielleicht nicht wollte oder einfach nicht da war. Gott lädt dich heute Morgen ein, ihn anzunehmen und zu erkennen als der liebende Vater. Lass uns einfach eine kurze Zeit hier mittendrin nehmen und ganz kurz diesen Moment nicht verstreichen lassen und frag dich, okay, wo ist eine Lücke und eine Verletzung in meinem Herz, die mein Vater, mein leiblicher Vater erzeugt hat, die ich loslassen muss und die ich gerne geheilt haben möchte. Gott möchte da reingehen. Das ist vielleicht ein schmerzhafter Prozess, der angefangen wird, aber es ist ein heilender Prozess. Nimm dir jetzt ein paar Sekunden Zeit und geh einfach in dich und bete zu Gott und sage ihm, ich brauche dich als liebenden Vater. Ich muss dich erfahren als Vater, weil meine Vatervorstellung ist katastrophal und ich weiß nicht, wie ich als Vater sein werde. Gott, ich bete, dass du dich uns zeigst als unser Vater, Herr, der einfach perfekt ist, der immer da ist, der geduldig ist, der liebend ist, der aber auch konsequent ist und uns nicht in die Irre gehen lässt, Herr. Gott, du bist ein liebender Vater, der uns nicht wehtut, Herr. Der uns nicht absichtlich verletzt oder sonstige Dinge mit uns tut. Herr, wir öffnen uns für deine heilende Kraft. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Heilungsprozesse anstößt, Herr, dass du jetzt anfängst, Herzen zu berühren und Heilung mit dieser Vaterwunde zu erfahren. Heiliger Geist, öffne unsere Ohren und Augen und öffne unser Herz dafür, Heilung zu empfangen von dir. Amen. Wenn du Gebet möchtest nachher für diesen Punkt, dann komm auf uns zu. Wir werden Leute hier haben, Hausgruppenleiter und vom Leiterteam, die auch gerne für dich beten. Oder wenn du eine Vertrauensperson aus der Hausgruppe hast, bete doch einfach mit der Person. Gott ist ein liebender Vater. Mein letzter Punkt heute. Ein Gott, drei Richtungen. Es tut mir leid, ich habe 4 Punkte, obwohl alles um die Zahl 3 geht. Es tut irgendwie weh, aber es war einfach zu viel Gutes in der Bibel gestanden über Gott. Ein Gott, drei Richtungen. Römer 11, 36. Eine Bibelstelle, die mich sehr, sehr begeistert und gerade begleitet in meinem privaten Leben. Römer 11, 36. Denn von ihm, erste Richtung, durch ihn und für ihn oder zu ihm hin, sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Wenn du eine Bibelstelle auswendig lernen möchtest heute Morgen, dann lerne diese Bibelstelle auswendig. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was heißt das? Was sagt das über Gott aus? Was heißt das, von ihm alle Dinge sind? Das sagt aus, Gott ist der Schöpfer. In Nehemia 9, Vers 6 lesen wir, du Herr bist es, du allein, du hast den Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und all ihre Heere, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Gott hat alles erschaffen. Ich predige hier keinen Kreationismus oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und ich glaube, die Bibel gibt uns nicht die Antwort auf alle Wie-Fragen. Aber eine Sache muss klar sein. Gott ist der Ursprung aller Dinge. Gott hat das Universum aus dem Nichts geschaffen. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen von uns. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wenn du zu Gott betest, ist dir klar, dass du mit dem Wesen sprichst, das das Universum aus dem Nichts erschaffen hat. Das ist dein Gott. Gott ist derjenige, der es so macht. Und auf einmal steht da ein Tyrannosaurus Rex. Er macht so und auf einmal ist in seiner Hand der Atlantik. Er macht so und die Dinosaurier sind ausgestorben? Nee. Entschuldigung. Ist mit mir durchgegangen. Je mehr ich erkenne, wie groß Gott ist und dass er der gleiche Gott ist, der das Universum aus dem Nichts geschaffen hat, desto krasser ist es, zu verstehen, dass dieser Gott Interesse an mir hat. Gott macht so, die Galaxien sind geschaffen und ich bin kleiner als jedes kleinste Staubkorn in einer dieser Galaxien. Und Gott macht so und guckt, was ich tue. Das ist krass. Gott, von ihm ist alles geschaffen worden. Ja? Dein Gott ist der Schöpfer. Durch ihn sind alle Dinge. Das heißt, Gott ist der Erhalter aller Dinge und dein Versorger. Dazu ein paar Bibelstellen. Über Jesus heißt es, in Kolosser 1, Vers 17. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles, was ihr sehen, anfassen, riechen, hören, was auch immer könnt, besteht durch Jesus Christus. Hebräer 1, Vers 3 heißt über Jesus, durch die Kraft seines Wortes prägt er das ganze Universum. Wenn Gott etwas sagt, hat es eine so starke Kraft, dass das ganze Universum zusammenhält. Ein Apfel fällt runter, wenn man ihn fallen lässt. Das nennt man Erdanziehungskraft. Das ist kein Beweis, dass Gott das nicht zusammenhält. Gott ist der Schöpfer der Erdanziehungskraft. Gott ist der Schöpfer der Zeit. Gott ist dafür verantwortlich, dass alles in seinem Platz bleibt. Durch ihn sind alle Dinge. Eine super coole Bibelstelle. Hiob 12, Vers 10. Hiob sagt über Gott: In seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Stellt euch Gottes Hand vor und in dieser Hand ruht dein Leben. Die Seele ist, das, ist unser Wesen, ist, wenn man biblisch betrachtet, die Seele ist, sind wir. Ja? Moritz ist eine lebendige Seele, Martin ist eine lebendige Seele und Anne ist eine lebendige Seele, so wie wir hier sitzen und noch hoffentlich alle leben. Diese Seele ruht in der Hand Gottes. Und es geht weiter. Und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches ruht in Gottes Hand. In anderen Worten, du lebst in diesem Moment, weil Gott es so möchte. Jeder Atem, den du ein- und ausatmest, ist ein Geschenk Gottes. Irgendwann wird Gott entscheiden, dass du nicht mehr weiteratmest. Und dann wird dein Körper sterben. Dein Leben und alles, was es ausmacht, bis zu der letzten Körperfunktion, ist ein Geschenk Gottes und er hält es in seiner Hand. Niemand anderes und nichts anderes bestimmt über dein Leben als Gottes Größe, durch die alle Dinge sind. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich über Gott nachdenke, wie groß er ist. Dein Leben und dein Seelenheil liegen sicher in seiner Hand. Das heißt es auch. Das heißt nicht nur, dass Gott so machen kann irgendwann und es zusammenrollt, sondern in Gottes Hand, in der das ganze Universum liegt, da liegt auch dein Heil, da liegt auch dein Leben. Ja? Seine Hand ist der sicherste Ort, den du dir vorstellen kannst. Nichts geschieht ohne Gottes Erlaubnis. Er hat alles in seiner Hand. Gott kann man nicht überraschen und Gott kann man nicht austricksen. Alles, was in deinem Leben geschieht, ist erlaubt von Gott, weil er die absolute Kontrolle hat über alles. Kein Mensch, keine Krankheit, keine Lebenssituation kann dich aus seiner Hand reißen. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Durch ihn bedeutet auch, dass er uns versorgt. Gott ist dein Versorger. Jesus erzählt in diesem Zusammenhang ein Beispiel. Muss mal gucken, ob ich die Bibelstelle auch aufgeschrieben habe. Es ist, glaube ich, entweder Matthäus oder Lukas Evangelium. Ich werde es euch nachher noch irgendwie nachreichen. Jesus sagt Folgendes: Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird es sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es in Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen, es genügt. Jesus hat eine sehr klare Einstellung zum Thema Sorgen und zum Thema Versorgung. Jesus sagt, du bist Gott wichtig. Das sagt er zu den Menschen, zu denen er damals gesprochen hat, und er sagt es zu dir heute Morgen. Was Jesus ausdrückt mit diesem Lilienbeispiel ist: Wenn Gott die Lilie so wichtig ist, wie viel mehr bist du ihm wichtig? Du bist Gott wichtig. Wenn dich heute Morgen Sorgen plagen, du kennst deine Sorgen, ich zähle die jetzt nicht auf, aber wenn dich heute Morgen Sorgen plagen, dann bete: Gott, vergib mir, dass ich dir nicht genug vertraue. Ich glaube, dass ich dir wichtig bin und dass du mich versorgst. Bete es heute Morgen. Und sag zu deinem Herzen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Steht im Psalm 103, Vers 2. Wenn du heute Morgen Sorgen hast, Jesu Antwort ist, hör doch auf damit. Gott ist gut, er liebt dich, du bist ihm wichtig. Vertraue ihm. Durch ihn sind alle Dinge, auch du. Durch ihn wirst du versorgt. Und die letzte Richtung, also wir hatten von ihm, durch ihn, für ihn. Und das ist die Stelle, die mich am meisten begeistert an diesem Bibelvers. Für ihn heißt, Gott ist unser Ziel, Gott ist unser Preis, Gott ist das Wichtigste in unserem Leben. Wenn wir Gott erkennen, dann können wir die PlayStation 4, die es glaube ich noch nicht gibt, nicht wichtiger finden, weil Gott so viel größer ist. Wir haben ihn erkannt, okay? Und es heißt nicht nur, er ist unser Preis, er ist unser Ziel, sondern es heißt auch, dass wir ihm gehören. Für ihn sind alle Dinge, für ihn sind wir gemacht. Okay? Der Anspruch, der Besitzanspruch ist glasklar in diesem Vers. Du, ich, wir gehören ihm. Wir haben heute viel über Gott gehört. Er ist unendlich, unveränderlich. Er ist heilig und gerecht. Er empfindet Zorn über Sünde. Er ist ein liebender, barmherziger Vater, der uns aus Gnade rettet. Er hat uns und das Universum gemacht und hält alles in seiner Hand und er versorgt uns. Die Frage auf so eine unvorstellbare Sache und auf so eine unvorstellbare Wahrheit und so einen unvorstellbaren Fakt ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Was ist meine Antwort? Was ist meine Antwort? Also, wenn ich vernünftig über diesen Gott nachdenke und dann über mich und über euch, dann gibt es nur eine einzige vernünftige Reaktion auf Gottes Größe. Das ist Buße, Demut, Dankbarkeit und Anbetung. Wenn das stimmt, was in der Bibel steht und was wir heute Morgen gehört haben, dann gibt es nur eine vernünftige Reaktion. Du liegst flach auf deinem Gesicht, weil du erkennst, wer Gott ist, weil du erkennst, wer du bist und wie du bist. Und dann Anbetung und Dankbarkeit dafür, dass Gottes Gnade so groß ist. Du und ich, wir sind für ihn geschaffen. Du existierst, merk dir diesen Satz, du existierst, um ihn zu verherrlichen. Du existierst, um durch dein Leben ihn besser dastehen zu sehen. Um durch dein Leben ihn besser aussehen zu lassen. Das heißt, ihn zu verherrlichen mit unserem Körper, mit unserem Leben. Du existierst nicht für dein Image, sondern für Gott allein, dass er die Ehre und die Herrlichkeit und die Kraft und die Macht bekommt und alle Anbetung. Das ist deine Berufung. Das ist, warum du hier sitzt und atmest. Ihn groß zu machen, für ihn zu sein. Als dein Schöpfer, als dein Vater und als dein Erlöser gehörst du ihm. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Du bist schon lang gestorben, als du Jesus Christus angenommen hast. Und ab dem Zeitpunkt hat Jesus Christus angefangen, in dir zu leben. 1. Korinther 6, Vers 20, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat, nämlich Jesus Christus bezahlte mit seinem Blut am Kreuz für deine Sünde. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Oder Luther schreibt besser, finde ich. Darum preist Gott mit eurem Leib. Weil ihr teuer erkauft worden seid, aus einer schlechten Situation in eine gute Situation, ohne es verdient zu haben. Deshalb preist Gott mit allem, was ihr seid, mit eurem Körper, mit allem, was ihr seid, mit eurem Verstand, mit eurem Geist. Für ihn sind wir gemacht. Ich glaube, das ist die letzte Folie jetzt hier. Als Sünder haben wir alle dasselbe Problem, Gottes Zorn. Und das ist ein endgültiges und ein ewiges Problem. Als Christen haben wir alle dieselbe Hoffnung und Zuversicht, nämlich die Gnade Gottes. Und als seine Kinder bleibt uns nur eine vernünftige Reaktion, Hingabe und Anbetung. Gott ist so groß, er hat alles, alle Aufmerksamkeit, allen Dank, alle Anbetung verdient. Ich möchte dich einladen, heute Morgen Gott eine Antwort zu geben. Wenn du noch kein Christ bist, entscheide dich heute Morgen, Gott dein Leben hinzugeben. Entscheide dich heute Morgen zu sagen, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für meine Sünde gestorben ist und mein Leben gehört jetzt ab diesem Zeitpunkt dir. Ich vertraue dir. Wenn du schon Christ bist, entscheide dich neu, ihm alles hinzugeben. Du gehörst ihm, dem besten Vater, den du dir vorstellen kannst. Sag ihm, denn von dir und durch dich und für dich bin ich gemacht. Dir sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich selbst komme von dir, lebe durch dich und bin dein Eigentum, Gott. Und es ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Mach heute Morgen die Entscheidung. Wir werden noch gemeinsam, das Lobpreisteam wird nach vorne kommen und wird mit uns noch gemeinsam ein Lied singen. Oder noch besser wäre, wenn das Lobpreisteam ein bisschen Musik macht und wir einfach jeder für uns, jeder für sich mit Gott spricht. Stell dir jetzt die Frage, was ist die Aufforderung Gottes für mich heute Morgen? Wozu ruft er mich? Und dann reagiere auf das, was du über Gott gehört hast. Und sag ihm, mein Leben für dich, ich für dich. Dir sei alle Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bete noch kurz und dann mach dir weiter. Gott, ich glaube, dass das hier jetzt nicht nur ein Abschluss eines Programmpunktes, eines Gottesdienstes ist, sondern ich glaube, Gott, dass du Geschichte schreibst in diesem Moment. Ich glaube, Heiliger Geist, dass du wirken möchtest in unseren Reihen. Ich glaube, dass du wirken möchtest in uns und dass du Geschichte schreiben möchtest in unserem Leben, Herr. Erwecke uns, wo wir schlafen. Überführe uns von Sünde, wo wir nicht erkennen, dass wir dir ungehorsam sind. Und erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, dass wir voller Dankbarkeit uns dir vollkommen hingeben können als Anbetung, als vernünftiger Gottesdienst vor dir, wie das dein Wort sagt. Ich fordere dich heute Morgen heraus, wirklich ernst zu machen mit Gott und nicht nur den Kopf zu senken, weil man das so tut am Ende des Gottesdienstes. Ich fordere dich auf, den Heiligen Geist einzuladen, dein Leben komplett umzudrehen und zu verändern und dich zu jemandem zu machen, der Gott ehrt und Gottes Namen so groß sein lässt, wie es Menschen in deinem Umfeld noch nie gesehen haben. Mach das heute Morgen.